Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brutal Mental, der Podcast. Dabei sind wieder Matthias und ich, Daniela, eure beiden Hosts. Und heute geht es um Abenteuer, die Matthias ganz kürzlich erlebt hat. Vielleicht haben es oder hoffentlich haben es einige auch mitbekommen. Matthias hat davon ein bisschen Einblicke gegeben auf Instagram. Ich war ja sehr intensiv dabei, habe das wirklich getrackt und sogar bei einem Abenteuer kurz angefeuert, ganz am Anfang. Wir beginnen aber mit dem, das höher gelegen war und noch größer, glaube ich. Und das war ein Abenteuer am Gletscher. Matthias, erzähl mal.
Ja, hi Daniela und auch hi an alle, die dazuhören. Schön, dass du das ansprichst und ich nehme es einfach mal vorweg. Ich habe mich riesig gefreut. Du hast ja gerade gesagt, bei einem Abenteuer warst du ganz nah dran und das warst du auch. Du hast an der Strecke gestanden beim Transalpine Run an einer Stelle, wo ich mit niemandem mehr gerechnet habe, weil da eigentlich schon alles durch war. Also wir und insbesondere ich habe mich riesig gefreut und auch alle anderen, die da so im Schlepptau waren, die dich kannten. Ich hoffe, das kam rüber. Danke, dass ihr dort gestanden habt und uns angefeuert habt. Also Dankeschön und ja, das hat uns riesig gefreut. Und jetzt freue ich mich, über meine beiden Abenteuer zu erzählen, die hier in den letzten Wochen so passiert sind. Das eine war eine Hochtour, eine Gletschertour über das Monte Rosa Massiv. Mit einem Gletscherkurs vorweg, weil wir sind ja ahnungslose Landratten und mussten oben in den Bergen uns auch erstmal auskennen und wissen, was wir tun. Und zum anderen dann auch der Transalpine Run, der 2 Wochen später dann stattgefunden hat, an dem ich teilgenommen habe und wo auch einiges im Vorfeld noch passiert ist und was dann schon ziemlich interessant war, fand ich. Und ich denke, da kann man eine ganze Weile drüber reden und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir dieses Mal genau darüber sprechen. Und ich freue mich da riesig drüber, darüber erzählen zu dürfen.
Ich freue mich auch riesig drauf. Ich habe das eingangs jetzt vielleicht sogar zu schnell erzählt. Genau, wir standen beim TAR, also beim Transalpine Run. Und ich war ja schon so gespannt auf die Gletschergeschichte, dass ich quasi direkt zum Gletscher überleiten wollte. Sorry dafür. Beim Gletscher habe ich nicht ganz so viel mitbekommen. Da war ich irgendwie selber eingespannt und habe dann mehr so nach und nach hinten nach die Beiträge gelesen. Und da war ja ordentlich was los. Und deswegen, Matthias, wo beginnen wir am besten? Vielleicht, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es zu diesem Abenteuer, wie es zu dieser Idee kam. Und das waren ja auch mehrere Tage. Du warst nicht alleine unterwegs. Ja, ich bin ganz gespannt.
Ja, dann lege ich doch einfach mal los. Und vor allem, wie es zu dieser Idee kam. Ja, letztes Jahr sind drei Bekannte zu der Zeit noch, also ich kannte nur einen davon tatsächlich und habe dann auch einen zweiten zufälligerweise auch gekannt, obwohl ich das gar nicht wusste. Wir haben das dann später festgestellt. Und die suchten einen Seilpartner für eine Ortlertour. Und da ich eine Lebensgefährtin von dem einen kannte, die sagte, na Mensch, frag doch mal den Matze, als sie noch eine vierte Person suchten, weil sie dann halt 2 Bergführer vollkriegen konnten. Dann hat man mich gefragt und ja, dann bin ich mit diesen 3 Jungs in Kontakt gekommen. Alles 3 super Typen. Wir haben uns dort wirklich erst kennengelernt, stellten dann fest, Mensch, eigentlich müssten wir uns alle kennen, aber es war nicht so. Und sind dann letztes Jahr gemeinsam auf den Ortler zusammen mit 2 Bergführern. Das war auch schon ein großes Abenteuer. Ich bin nicht so besonders kletteraffin. Die 3 schon. Die sind sehr kletteraffin. Und ja, hinter der Paya-Hütte klettert man dann erstmal so eine Stunde beim Ortler und danach geht's auf den Gletscher. Und der Gletscher war wieder überhaupt kein Problem, weil da geht's dann nur noch um Ausdauer. Den konnte ich dann mehr oder minder ziemlich schnell hochkommen und auch wieder runter. Und auf dem Runterweg kam dann halt irgendwann wieder die Kletterstelle. Da war mein 3-stelliger Puls, vielleicht war er auch 4-stellig gefühlt. Aber danach war wieder alles gut. Also ausdauertechnisch ist überhaupt kein Problem. Und so haben wir uns aneinander ausnivelliert. Das war ziemlich cool. Und haben dort schon gesagt, okay, das müssen wir wieder machen. Wir verstehen uns super. Wir brauchen ein neues Abenteuer. Haben direkt den Bergführer festgenagelt, abends in der Hütte und haben gesagt, was machen wir nächstes Jahr?
Ganz kurz, bevor du weitermachst, für alle, die es nicht wissen, der Ortler ist wo und ist wie hoch?
Der Ortler ist in Südtirol. Der ist 3.900 Meter über den Daumen.
Okay, also schon ordentlich. Fast ein
Ja, das
Viertausender gleich
ist schon ein
gewesen.
richtiger Berg. Ja, der ist schon nah dran. Und aber halt noch kein 4000er. Super schön, es war tolles Wetter. Es war alles gut. Und wie schon gesagt, der Bergführer, den haben wir direkt angesprochen. Das waren ja zwei. Und die haben beide gesagt: Hey Jungs, wenn ihr Gletscher wollt, macht die Spaghetti-Runde. Das ist eine Tour übers Monte Rosa-Massiv. Und das ist alles über 4000 Meter. Da können wir übernachten auf der höchsten Hütte Europas. Und hier noch und da noch. Und ja, gut. Dann haben wir uns direkt verabredet, haben direkt auch ein Wochenende ausgemacht in ziemlich genau einem Jahr. Und das war jetzt vor
Cool.
3 Wochen.
Ja.
Ja, da haben wir uns dann auch vorher getroffen, sind zusammen runtergefahren, haben uns natürlich, ne, das letzte Vierteljahr heiß geredet und neue Ausrüstung gekauft, wie es denn halt so ist. Man hat ja da optimiert. Zum Beispiel auf der Ortler-Tour hatte ich so 10 Jahre alte Bergschuhe, die waren für 4000er. Vor 10 Jahren war das super klasse, aber heute ist dieses Material einfach uralt. Es ist so, als wenn man mit dem iPhone 6 auf einmal auf der Straße steht. Also haben wir aufgerüstet. Und waren perfekt ausgerüstet dann in Alagna, das ist in Norditalien an der Grenze zur Schweiz. Dort haben wir uns getroffen, haben dort 2 Tage übernachtet, sind dann von dort auf die Gnifetti-Hütte, die ist auf 3600 Meter, haben uns dort mit dem Bergführer getroffen. Das Wetter auf dem Weg zur Gnifetti-Hütte hat alles gegeben, also wir haben alles gebraucht, was wir dabei hatten an Kleidung. Es war eiskalt, es hat geschneit. Ja, es war windig, da ist Klettern mit dabei. Also das war wirklich spaßig schon, dieser Weg da hoch. Und das letzte Stück geht schon über so eine Gletscherzunge. Und dann waren wir auf die Gnifetti-Hütte, uns mit dem Bergführer getroffen. Und am nächsten Tag hatten wir unseren Gletscherkurs. Ja, Seile und so ist alles kein Problem, das konnten wir alles. Runde haben wir natürlich auch noch ein bisschen gemacht, gewartet, bis das Wetter einigermaßen gut wurde, sind dann auf 4000 Meter aufgestiegen und haben dort uns eine riesige Gletscherspalte gesucht. Und dann hat jeder jeden einmal gerettet. Und wir haben uns Standplätze gebaut, Anker gebaut, alles, was man sich so vorstellen kann. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Für uns war es wichtig, dass wir uns vor einer Gletschertour wirklich so gut es geht darauf vorbereiten, dass wir uns eben nicht nur auf den einen Bergführer verlassen, den wir dabei haben, den ich auch richtig und wichtig finde. Und da waren wir uns auch alle einig, den wollen wir dabei haben. Aber wir wollen halt wissen, was wir tun. Ist ja auch nicht gesagt, dass dieser Bergführer, dass dem nicht irgendwas passiert, dass der nicht in eine Gletscherspalte stürzt. Den müssen wir da auch rauskriegen. Und der kann uns ja da nicht von unten Anweisungen geben mit zwei gebrochenen Armen, zwei gebrochenen Beinen oder vielleicht einer Kopfverletzung. Und deswegen war es uns wichtig, das vorher zu können. Und dass das jeder von uns zumindest so gut kann, dass es so rudimentäre Handgriffe einfach sitzen, dass man ja so ganz grob weiß, was man zu tun hat oder es zumindest dann im Schwarm, also zu zweit, zu dritt, zu viert, es hinkriegt, da jemanden wirklich zu retten und für den anderen da zu sein und ja, da wirklich auch eine aktive Rolle einnehmen zu können. Also ja, war uns einfach sehr wichtig. Das war ein super toller Tag. Nachmittags wurde das Wetter ein bisschen mieser, so ab 4, aber bis dahin waren wir wirklich 6 Stunden auf diesem Gletscher und ja, einer in die Gletscherspalte, der nächste hat ihn hochgezogen und dann der nächste in die Gletscherspalte und dann hat der andere ihn hochgezogen.
Wie sieht deutet es, wenn du sagst, ihr habt euch gerettet gegenseitig am Gletscher?
Also, ja, am Gletscher gehst du grundsätzlich nur mit Steigeisen. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, dass du das halt eben nicht mehr mit Turnschuh machst, so wie ich gerne in den Bergen unterwegs bin, sondern einen richtigen Bergschuh anhast. Eisen, ja. Eine Turnhose, eine dicke Jacke, eine Gore-Tex-Jacke drüber, gegebenenfalls hast du Kapuze auf, Helm auf, alles, was du dir so vorstellen kannst, dicke Handschuhe. Das macht schon mal einen Riesenunterschied, dass man so unterwegs ist. Dann das Wetter, das mit dazu kommt, dass selbst wenn da 0 Grad sind, und so kalt ist es eigentlich immer, weil sonst wäre der Schnee ja auch nicht da. Sobald der Wind dazu kommt, wird es ja sofort richtig kalt. Ja, so ein paar Kmh Wind sind ja dann schon mehrere Minusgrade nach unten. Ich kenne jetzt die genaue Formel dazu nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr schnell sehr kalt. Und dann musst du in deiner ganzen Kleidung halt normal agieren können, wie ich sonst ja beim Laufen eigentlich nahezu gar nichts trage. Ne? Hast du da halt sehr, sehr viele Klamotten an. Und dieses Bewegen mit dieser ganzen Ausrüstung und dazu noch der Rucksack mit einem Seil drin, das ist schon ja, ein ganz anderes Gehen. Dazu kommt noch die Kletterausrüstung, die du anhast, zumindest ein Klettergurt. Und du gehst auch in eine Seilschaft, mindestens zu zweit, wobei das eher ein bisschen sinnlos ist, aber zu dritt. Und wir waren in der Fünferseilschaft, also der Bergführer und vier Leute hinten dran. Und immer so mit 5, 6 Meter Seil dazwischen, zwischendrin ein Sicherungsknoten. Und dann geht man so hintereinander weg. Also das macht schon einen großen Unterschied. Und wenn dann einer stürzen würde, dann ist halt der erste Ruck ist der Mensch, der abstürzt. Der zweite Ruck ist der Sicherungsknoten und der dritte Ruck wäre dann schon der zweite. Und da sollte man dann schon reagieren. Ja, in der Hand hast du halt einen Eispickel, im besten Fall, mit dem du dich dann, wenn du da runter rutscht, auf den Bauch legst und den Eispickel in den Schnee rammst, in das Eis rammst, dass er dich dann irgendwann auch hält. Und mit diesem Eispickel und einem Seil baust du dir auch einen sicheren Stand, zum Beispiel, um jemanden aus so einer Gletscherspalte zu retten. Das meine ich mit retten. Ja, und wenn retten, der andere hängt ja dann am Seil. Und dann sollte man es schon zumindest drauf haben, einen Flaschenzug zu bauen mit den Seilen, die einem zur Verfügung stehen, mit den Karabinern, die einem zur Verfügung stehen. Und diesen, ja, der da unten ist, mit dem Restseil, das man denn noch hat, dort wieder rauszuziehen. Ob der nun bei Bewusstsein ist oder nicht. Wenn er nicht bei Bewusstsein ist, dann muss man halt auch mit rein. Das ist so der Unterschied.
Schön, spannend. Und dann, wie ging es dann weiter? Ihr habt also diesen Gletscherkurs gemacht und dann?
Dann sind wir wieder abgestiegen, als das Wetter dann auch schlechter wurde und runter wieder auf die Gnifettihütte, runter auf 3.655 Meter ist die, glaube ich. Eine sehr tolle Hütte. Italienische Berghütten kann ich immer empfehlen, gerade wenn die so hoch sind. Ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten Unterkünfte, die man sich so vorstellen kann, aber es gibt immer ein Drei-Gänge-Menü. Abends, es gibt also eine Vorspeise, die immer doppelt ist. Das ist schon mal sehr, sehr lecker. Also es gibt eine Suppe und dann noch Lasagne oder sowas in der Richtung. Danach kommt dann eine Hauptspeise, meistens ein Fleischgericht und dann gibt es auch einen Nachtisch. Und in Italien, ich glaube, wir hatten zweimal Tiramisu, das war traumhaft. Das holt mich voll ab. Ja, dann gibt es da auch sehr viel Rotwein, wie man sich vorstellen kann. Und ja, wer möchte, dann auch gerne Schnaps. Das lag mir jetzt nicht so. Aber auf 3600 Meter geht es jetzt auch nicht mehr jedem gut. Ja, da kommen schon die ersten Wehwehchen mit so einer angehenden Höhenkrankheit, dass einem mal ein bisschen flau im Magen ist, dass einem ja vielleicht sogar sehr schlecht ist, dass es in Richtung Diarrhoe, Durchfall oder so geht. Herzen, so ganz kleine Wehwehchen. Und was selbst mir dort aufgefallen ist, so Bewegungen, die man nicht vorplant, wo der Kopf einfach nicht weiß, das passiert jetzt in der nächsten Sekunde, die fallen ein bisschen schwerer. Und das wurde später noch viel interessanter. Das war ganz witzig, so festzustellen. Und das führt halt dazu, dass jetzt nicht mehr alle so viel Hunger haben, dass dann Reste am Tisch übrig bleiben. Das hat mich sehr gefreut. Oder der Nachbartisch nicht mehr so viel mag. Und man schläft halt auch nicht so besonders gut, ne? Je höher man kommt, desto ja, weniger Sauerstoff. Und das merkt man selbst auf 3600 schon sehr deutlich. Ja.
Das gibt es ja jetzt einen neuen Trend, dass eben deswegen viele Athleten, die Höhentraining machen, in der Höhe trainieren und zum Schlafen dann wieder aus der Höhe rausgehen. Das hat ja auch damit zu tun. Spannend. Okay, ein bisschen erfahren bin ich schon in dem Thema mit Höhe, auch aus dem Coaching heraus. Das heißt, es ist nichts, dass man sagen kann, wenn du unfit bist, trifft dich diese Höhe nicht als jemanden fitten, sondern es kann passieren, dass du sehr, sehr fit bist und trotzdem mit dieser Höhe nicht klarkommst. Und
Ja, man hat das auf der Hütte schon gemerkt, dass da durchaus der eine oder andere war, dem es nicht ganz so gut ging. Unserem Team ging es eigentlich ziemlich gut. Es hat keiner
danke.
zumindest was gesagt. Ja, wir sind dann also, am nächsten Tag wollten wir aufsteigen auf die Margherita-Hütte. Das ist die Regina Margherita. Das ist die höchste Hütte Europas auf 4600 Meter knapp. Und die ist oben auf dem Monte Rosa-Massiv. Super schön gelegen. Ich kenne die von Bildern. Ich habe mich ein paar Mal für einen Berglauf beworben, bin da aber leider nie genommen worden, den man im Team macht. Der Monte Rosa Sky Marathon, der führt nämlich rauf auf diese Hütte und wieder runter an einem Tag unten von Alanya, einmal nach oben und wieder runter. So, ja, ich denke mal, das ja, lässt sich in 7,5 Stunden für einen Normalsterblichen guten Läufer erledigen. Ne? Aber das, dann ist man halt schnell hoch und schnell wieder runter. Und das wäre da auch nicht das Ziel gewesen. Auf jeden Fall ist diese Hütte schön, die kenne ich nur von Fotos bei gutem Wetter. Am nächsten Tag sollte das Wetter erst nicht so gut sein. In der Nacht zog halt ein Sturm rein, ein Schneesturm. Und er war halt auch sehr kalt und man sah da auch nicht viel. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen nicht morgens um 5 los, sondern wir gehen erst 7:30 los. Wenn das Wetter besser ist, so dass wenn wir über 4000 sind, dann ist es 9:30 und dann ist das Wetter super. Tja, das Wetter hat aber nicht mit uns mitgespielt. Wir haben also ganz in Ruhe gefrühstückt, das war alles schön. Wir sind dann auch rauf, haben auf dem Weg da hoch die ein oder andere Seilschaft auch überholt. Menschen, die deutlich früher losgegangen waren. Und das Wetter war schon echt mies. Und es wurde leider immer schlimmer. Ja, führte dazu, dass wir nach so gut 4 Stunden mit 2 Pausen auch noch 2 Seilschaften hinter uns hatten, die sich an uns angehängt hatten. Und ohne diesen Bergführer wären wir da oben absolut verloren gewesen. Der wusste, der kannte sich da aus wie in seiner Westentasche, der David. Und der hatte auch ein GPS dabei. Ich meine, das hatten wir alle, aber was bringt uns das, wenn wir uns da überhaupt nicht auskennen? Man hat die Hand vor Augen kaum gesehen. Wir waren 5-6 Meter auseinander und ich habe den Mann vor mir, den Micha, den habe ich kaum gesehen. Also es war wirklich richtig schlechtes Wetter. Es war super windig, es hat frisch geschneit, es gab keine Spuren, es gab gar nichts. Es war nur eine geschlossene Schneedecke und man hat vielleicht 30, 40 Meter schauen können. Und das halt auch bei Wind, mit Kapuze auf und allem drum und dran. Man hört nichts, man sieht nichts, man ist einfach nur hinter dem ersten hergerannt und das war schon sehr interessant. Und wir waren, wie schon gesagt, nicht die einzige Seilschaft, da waren noch 2 andere Seilschaften, die wir dann an uns dran hatten. Und das erste Mal, dass ich so ein bisschen die Sonne gesehen habe, das war kurz unter der Margherita-Hütte, so 100 Höhenmeter darunter, bei fiesestem Sturm, eiskalt. Und dann mussten wir diese 100 Höhenmeter in so einer senkrechten Wand dann nach oben. Das war sehr interessant, da hochzugehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Und ich weiß, warum wir diesen Bergführer gebucht haben. Ich weiß nicht, ob wir ohne den da angekommen wären. Und das, die Seilschaft hinter uns auf jeden Fall nicht. Die hat uns abends auch noch reichlich Getränke ausgegeben, obwohl die meisten von uns nichts trinken wollten, weil die ohne uns dort nicht angekommen wären. Das war sehr, sehr gut. Also danke an David, der hoffentlich hier auch zuhört. Du hast das toll gemacht und hast es da ganz toll hochgeführt. Ja, ich war ganz hinten in dieser Seilschaft, weil ich der vermeintlich fitteste von allen war. Und ich glaube, ich war da auch richtig positioniert in dieser Seilschaft. Und wir sind dann oben in die Hütte rein. Das war mittags. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist uns eine Pizza Margherita natürlich gegönnt. Auf der Margherita-Hütte macht man genau das. Und ein Cappuccino, sehr, sehr teuer. Es hat sich gelohnt. Und danach haben wir unser Zimmer bezogen. Und ich habe mich einfach erst mal 2 Stunden hingelegt. Weil es war ja eh nichts zu tun. Das Wetter war doof. Ne, draußen heulte der Wind. Es waren 60, 70 km/h Wind auf 4600 Meter. Man hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Da gab es nicht mal was zu fotografieren. Es war alles schön. Ja, dann sind wir zumindest jetzt schon mal oben. Nach 2 Stunden Schlafen bin ich aufgestanden und dann sagte schon der Erste, dass ihm flau im Bauch ist und dass er ein bisschen Kopfschmerzen hat und hat sich dann schon Gedanken gemacht, was jetzt so mit ihm passiert. Und ja, das sind halt Anzeichen auch von einer leichten Übelkeit, völlig in Ordnung bis zu dem Punkt. Ich glaube, jeder, der von 0 auf 4600 geht oder in diesem Fall von 3,6 auf 4,6, aber auch eigentlich aus dem Flachland kommt, bekommt da Probleme. Und das hat auch der Bergführer und noch 2 andere Bergführer, die da waren, auch das noch bestätigt. Mach dir keine Gedanken, ein bisschen flau im Bauch ist jedem. Ne? Und mir war auch ein bisschen flau im Bauch und ich musste jetzt auch nicht da Unmengen essen und ja, ein bisschen Druck im Kopf, aber Kopfschmerzen mag ich es noch nicht. Ja, und also noch
den Druck kenne ich. Also ich habe öfter Höhentraining auch gemacht früher. Und der Druck, das ist ja auch schon, du kannst den Kopf nicht mehr gut nach unten, das merkst du dann auch so. Das heißt, ja, du wirst auch langsamer in der Bewegung einfach. Ja, also ein Stück weit, genau.
Definitiv. Also das kann ich jetzt auch zum Hochgehen vielleicht nochmal an der Stelle sagen. Ich war ja ganz hinten in der Seilschaft und das Tempo wäre jetzt so gar nicht meins gewesen, das wir dort gehabt haben. Ja, am Ortler hatten wir das noch nicht, da haben wir uns in zwei Seilschaften aufgeteilt und da war ich in einer deutlich schnelleren Seilschaft als die anderen und das wäre jetzt klassisch nicht mein Tempo gewesen. Und immer wenn ich mal so kurz mich nicht konzentriert habe, dann bin ich auf dem Vordermann aufgelaufen. Da war ich direkt an ihm dran und dann stand ich auf dem Seil. Ne? Zwischendurch hatte ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, muss das so langsam sein. Aber am Ende alles gut. Ne? Das hat mich auch nicht gestört, war alles richtig so. Aber das sind so meine Gedanken. Ne? Die hören das jetzt ja auch mit und peitschen mich dafür wahrscheinlich später. Aber so ehrlich möchte ich sein, waren schon sehr different auch, was so die Leistungszustände angeht. Am Ende muss ich sagen, du hast es gerade schon angesprochen, warum trifft es oft die Fitten mit der Höhenkrankheit? Weil die sich überschätzen, weil die einfach dann auch viel zu viel geben. Ich wäre da auch alleine anders rauf und hätte dann vor der gleichen Problematik gestanden wie mindestens zwei meiner Kumpels, dass mein Puls dann sehr, sehr hoch gewesen wäre, so weil mein Puls so knapp die 100 beim Aufsteigen. Ich denke, das wird bei denen deutlich anders ausgesehen haben. Und für mich war das im Prinzip ein Spaziergang in der Höhe. Keine große sportliche Betätigung, sondern ich bin einfach wirklich super langsam da hoch. Und das hat mir am Ende wahrscheinlich auch einfach den Hintern gerettet, dass es mir so gut ging. Jetzt ging es dann einem Freund schon nicht mehr ganz so gut. Er sagte, fühlt sich nicht gut, er sah auch schlecht aus. Wir dachten eigentlich, er wäre ein bisschen unzufrieden mit seiner Leistung, weil es ihm so schwer fiel, da hochzugehen. Er hatte auch eine Vorerkrankung, hatte zwei Wochen vorher eine Corona-Erkrankung gehabt.
Oh, das war, es haut war richtig aus, rein.
Mhm. Ja, war ausgeheilt, ging ihm auch gut. Und ja, dem ging es von jetzt auf gleich sehr, sehr schlecht. Ne? Er legte sich dann hin und bekam Schüttelfrost. Und es war ihm schlecht, Schüttelfrost, also wirklich gezittert am ganzen Körper. Und wir haben sofort überlegt, was machen wir jetzt? Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Und komm, wird schon besser. Und mittlerweile war Flugwetter, also es hätte theoretisch auch der Heli kommen können, wenn es denn erforderlich gewesen wäre. Aber auch da erstmal ist natürlich das eigene Ego im Weg. Ne? Bloß kein Heli. Ja, ich will hier mit eigener Kraft runter. Okay, dann gucken wir mal, vielleicht geht es ja auch wieder besser. Aber es wurde halt nicht besser, es wurde immer schlimmer. Und dann etwas, was mich sehr beeindruckt hat, auch von diesem ganzen Team. Und das hat mir gezeigt, dass ich genau in der richtigen Gesellschaft unterwegs war. Wir waren uns alle sofort einig, egal was passiert. Wenn wir jetzt absteigen müssen, wenn wir noch absteigen können, alle zusammen, dann machen wir das. Und da bleibt jetzt keiner hier und der teure Bergführer, völlig egal, ne, sondern wir machen es hier gemeinsam, weil das war unser oberstes Ziel. Und das
einer
hat mir
für
auch
alle,
gezeigt,
alle für einen.
Das hat mir gezeigt, dass das genau die richtigen Leute sind. Ja. Ne? Und auch, dass ich sowas mit einer fremden Gruppe, wo ich mich dann einfach so dazu packe, nicht machen möchte, sondern dass ich das nur mit Menschen machen will, die ich kenne, die ich einigermaßen einschätzen kann. Ich habe sie genauso eingeschätzt und sie haben mir das genauso bestätigt und das fand ich richtig gut. Ne? Wir machen hier alles möglich, wenn wir sofort runter müssen, gehen wir sofort runter. Es ist egal, was das kostet, sondern es geht nur noch darum, wie kriegen wir dich hier runter, wie schaffen wir das? Wir halten zusammen und wir machen das möglich.
Stark. Schön.
Ich sag mal so, bis 3600 wäre das auch kein Problem gewesen. Hätte man jemand noch auf dem Schnee ziehen können, aber spätestens ab da hätte man abklettern, absteigen müssen. Das wäre dann schon durchaus problematischer gewesen, aber war ja auch unproblematisch, weil mittlerweile Flugwetter war. Dann mussten wir jetzt nur noch den Erik, ich darf ihn ja auch nennen, davon überzeugen, dass der Heli die richtige Wahl ist, dass es einfach nicht mehr geht. Und mittlerweile ging es tatsächlich auch nicht mehr mit ihm. Er wäre da nicht mehr mit eigener Kraft runtergekommen. Und wir wissen ja auch nicht, wie es uns gegangen wäre. Ne?
Wenn man das heißt, dann eben, der Zustand wurde Höhen immer schlechter auch.
Der wurde immer schlechter. Der wurde nicht
und
besser.
Die Symptome, wie sehen die dann aus? Also wie?
Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost, absolute Kraftlosigkeit, Kopfschmerzen. Das ist so die Kurzfassung.
Mhm. Und, wie ist es zu erklären? Also du hast schon gesagt, man ist einfach dann, wenn man quasi sowieso schon in einer großen Beanspruchung ist. Aber hat euch der Bergführer mehr Hintergrund dazu gegeben? Also hast du da mehr Hintergrundwissen als ich jetzt zum Beispiel zu dem Thema?
Nee, also fehlt mir auch völlig. Und das war auch etwas, womit ich mich in dem Moment nicht beschäftigt habe. Das ist jetzt absolutes Laienwissen wahrscheinlich, ziehen uns gleich alle Bergsteiger hier die Schuhe aus. Ich könnte mir vorstellen, der Körper ist dafür einfach nicht gemacht. Der zeigt da einfach den Zustand, das geht hier nicht mehr. Du hast mich überfordert und jetzt ist hier Schluss. Mhm. Das ist so meine Erklärung, die ich mir da geben kann, weil da gibt es ja auch kein Danach mehr.
Du kannst dich nicht in der Zeit erholen. Das heißt, ihr konntet nur absteigen. Es gab keine andere.
Es gab nur, wir müssen runter von dieser Höhe. Es gibt natürlich auch Medikamente. Wir hatten dann auch jemanden da oben, einen Bekannten, den ich tatsächlich aus Südtirol kannte, einen Bergführer. Den hatte ich abends auf der Gniferti-Hütte schon getroffen. Und der war dann auch mit auf der Hütte mit einem Klienten. Und der Klient ist ein Arzt und der hatte auch Medikamente dagegen. Gegen die Höhenkrankheit, aber die haben wir in ihn gar nicht mehr reingekriegt. Ja. Er hätte es nicht mehr nehmen können. Kam sofort raus. War einfach nicht mehr möglich.
Das heißt, die Medikamente machen auch nur Sinn, wenn man sie ganz früh einnimmt, sobald die ersten Symptome kommen.
Mhm. Ja. Ja, es gibt da noch Spritzen, die man sich, glaube ich, ins Herz setzen kann oder so, aber die hatten wir nicht dabei. Ne? Das war also noch durchaus eine Tablette, die es zu geben war. Und dann gab es halt nur noch die eine Möglichkeit. Unser Bergführer, noch sehr jung, hat sich aber super erfahren, auch in der Bergwacht, hat sich noch zwei ältere Bergführer, unter anderem den Freund aus Südtirol noch mit dazu geholt und noch einen anderen, auch sehr erfahrenen Bergführer. Und die haben alle drei entschieden, geht nicht mehr. Ja, wir holen jetzt den Heli und das ist dann tatsächlich auch passiert. Der Heli kam, der kann da auch nicht landen, sondern der ist da nur angelandet, hat seine Kufen in den Schnee reingesteckt, hat sich ein bisschen zur Seite gedreht. Der war auch komplett leergeräumt. Dann ist so eine Rettungsassistentin ausgestiegen. Die haben ihn mit zwei Leuten in Richtung des Helis gebracht. Die Rettungsassistentin hat ihn genommen, hat ihn da reingeschubst und ist selber reingesprungen. Und dann ist er in einem Affenzahn nach unten geflogen. Und dann waren wir allein. Okay, ja. Mal schauen, er wird dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Wir wussten auch nicht, in welches. Es gibt da zwei und von einem Tal ins andere braucht man da auch ewig. Das war schon sehr interessant. Wir haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall morgen und holen dich ab. Ne, wir bleiben nicht noch eine Nacht da oben. Wir bleiben diese Nacht noch oben, steigen aber morgen früh ab und holen dich ab. Mhm. Und mach dir keine Gedanken, du brauchst kein Taxi, du brauchst gar nichts. Sieh zu, dass es dir gut geht. Und dann haben wir Abendbrot gegessen, wieder das berühmte Drei-Gänge-Menü, was auch da oben sehr lecker war. Da blieb noch mehr übrig, weil da noch weniger Leute sehr viel Hunger hatten. Und dann sind wir sehr früh ins Bett. Um 4 weckte mich dann unser Bergführer und dann ging es dem Nächsten schlecht. Der hat dann auch erhebliche Kopfschmerzen und Flau im Bauch. Und ist es okay, wenn wir jetzt sofort absteigen? Ja, kein Problem. Angezogen und wir haben was gefrühstückt, zumindest der Bergführer und ich haben noch ein bisschen was gefrühstückt und dann sind wir abgestiegen. Auch sofort. Wir haben dem es nicht ganz so gut ging, dann noch seine Steigeisen angezogen, aber der konnte noch selber gehen, das war alles gut. Und wir sind auch relativ zügig nach unten und so nach 200-300 Höhenmetern nach unten ging es dem auch wieder gut. Und dann haben wir entschieden, noch zwei Gipfel mitzunehmen auf dem Weg, weil es war ein wunderschöner Tag. Ich habe da ganz tolle Fotos von am Sonnenaufgang oder noch im Mondlicht noch das Matterhorn zu sehen da oben, das Monte Rosa Massiv, die Vincent-Pyramide und wir mussten da hoch. Es ging nicht anders. Und dann haben wir noch das Palmhorn und die Vincent-Pyramide mitgenommen. Da mussten wir dann auch nochmal wieder aufsteigen. Das war sehr schön, war auch überhaupt kein Problem. Das Palmhorn ist ein bisschen zu klettern mit so einem kleinen Klettersteig. Schön. Und dann waren wir um 9:30 wieder auf der Gniferti-Hütte und hatten unseren Frühstückskuchen im Mund und uns ging es eigentlich gut. Und vor allem dem es vorher schlecht ging, dem ging es dann auch wieder gut. Ja, und dann ging es dem Nächsten schlecht. Der Dritte im Bunde hat dann auch noch Probleme gekriegt, konditionell, wahrscheinlich auch ein Infekt, der sich vorher schon angedeutet hatte. Der wurde dann im Abstieg sehr, sehr langsam Und somit haben der Bergführer und die beiden dann die nächste Bergbahn genommen. Ich habe dann noch eine Stunde das Gepäck, was wir dabei hatten, also das Seil und so, habe ich dann noch mitgeschleppt zur nächsten Bergbahn. Dort habe ich die dann wieder getroffen. Dann sind wir zusammen nach Alanya runtergefahren und sind dann auch zu unserem Kumpel Erik ins Krankenhaus und haben den dort abgeholt.
Okay, und wieso bist du nicht gleich mit eingestiegen, weil du noch irgendwas abholen musstest?
Ich wollte noch ein bisschen in den Bergen sein. Ja. Ich brauchte Zeit in den Bergen und es tat mir gut an dem Tag. Ja. Und ich habe gesehen, die Seilbahn ist noch nicht da. Ich habe abgeschätzt, ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen von dem Stück bis zu dem Stück. Und die Bahn fährt nur alle Viertelstunde. Also hier, sie haben mich um 5 Minuten geschlagen. Sie waren 5 Minuten vor mir da. Ach, ich war einfach fix unterwegs. Ich hatte Bock, in den Bergen noch ein bisschen weiter rumzulaufen. Ja. Dann waren wir noch eine Nacht in Alanya, hatten auch vorher geplant, dort zu übernachten, haben Pizza gegessen, Rotwein getrunken, was halt so üblich war. Und danach wollte ich mit dem Erik, der im Krankenhaus war, eigentlich noch ins Saastal, dort ein bisschen klettern. Und am Wochenende nach Zermatt, der Tobi, mit dem ich ja auch schon den Transalpine Run 2018 gelaufen bin, der ist dort einen Ultra gelaufen und den wollte ich dort dann einfach ein bisschen supporten in Zermatt.
Aha,
aber der Arzt hat ganz deutlich zu Erik gesagt, nichts Ruhes. Und da wir eh auf dem Weg am Lago Maggiore vorbei mussten, weil das so auf dem Weg zum Simplon Pass liegt, wo wir dann ins Saastal und ins Mattertal kommen, haben wir gesagt, okay, Erik, lass uns doch einfach für 2 Tage am Lago bleiben. Und wir schauen mal, ob es dir wieder besser geht. Ja, das war sehr schön da. Der Lago Maggiore ist sehr, sehr empfehlenswert, war ich noch nie. Bis dorthin ist so ein bisschen der Gardasee, nur mit mehr Häusern drumherum.
Ja.
Wunderschön. Ja, ich war dann da einfach ein bisschen laufen und Erik hat sich auskuriert. Und das lief auch sehr gut, aber gesund geworden ist er nicht. Und somit sind wir dann Freitagmorgen einfach nach Hause gefahren. Ne, meine Familie hat sich auch gefreut, dass ich 2 Tage eher wieder da war und eben nicht noch in den Bergen geblieben bin. Und der Tobi kam auch ohne mich klar, der hatte da reichlich Support am Matterhorn. Ja, das war so das Abenteuer Gletscher und Monte Rosa. Und ja, das war das, was ich so davon erzählen konnte. Es war sehr, sehr abenteuerlich und hat mir einfach so ein paar Dinge vor Augen geführt. Ne?
Ist es so eine Once-in-a-Lifetime-Experience gewesen?
Auf keinen Fall. Ich muss schon eher sagen.
Es schreit nach Wiederholung.
Wir haben direkt einen Termin ausgemacht für nächstes Jahr, wann wir uns wieder treffen für eine Hochtour. Wir sind uns einig, dass es vielleicht diesmal nicht über 4000 Meter geht, sondern dass wir unterhalb der 4000er Marke bleiben. Da gibt es auch viele tolle Sachen, die man machen kann und was auch schon eine Hochtour ist. Aber der Termin steht und die Truppe steht auch und gerade nach dieser Erfahrung genau die richtigen Menschen zusammen getrommelt oder getroffen zu haben, muss das einfach sein. Es hat so viel Spaß gemacht und ich glaube, so spät im Leben, ne, wenn man sich hier schon mal halb im Herbst des Lebens bezeichnen kann, findet man auch nicht mehr so viele Leute, mit denen man so herausragende Dinge machen kann.
Matthias, es ist total spannend mit dem Berg und dieser Erfahrung, die du gemacht hast. Auch was du am meisten hat mich eigentlich inspiriert, was du von der Seilschaft erzählt hast, wie ihr zusammengehalten habt. Und da ist ja doch auch immer wieder rauszuhören, dass ihr unterschiedliche Voraussetzungen mitgebracht habt. Und das kann ja auch daran liegen, dass der eine weniger Zeit hatte zum Trainieren, warum auch immer, aus gesundheitlichen Gründen, aus beruflichen Gründen, familiären. Also wir haben ja nie die gleichen Ausgangspunkte. Deswegen ist Vergleich sowieso sinnlos an der Stelle, sondern es ist einfach so, was da ist, ist da. Und jetzt ist ja dann aber also das Spannende ist ja in einer solchen Gruppe oder in einem Team, wie ihr es dann wart, dass kein Druck gegeneinander ausgespielt wird, sondern die Mannschaft, in dem Fall darf man es auch so sagen, schafft, das immer wieder in Balance zu bringen, dass keiner zum 5. Rad am Wagen wird. Wie ist euch das gelungen?
Ja, deswegen, ich hatte ja vorhin auch gesagt, hier, da öffne ich mich jetzt gerade ganz doll, wenn ich sage, das ging mir zwischendurch mal auf den Keks, ne, ist vielleicht ein bisschen zu langsam oder so. Ich habe sowas zum Beispiel, dass erstens beschäftigt es mich nicht. Das waren Sekunden. Ne? Ich weiß das auch jetzt erst so retrospektiv, wenn ich dann da drauf gucke. Das waren mal Sekunden, so Momente, die ich hatte. Und dann war es auch wieder gut. Und genauso wird es demjenigen gegangen sein, der eben nicht so fit war. Auch dem, der wird Sekunden gehabt haben, wo er sagte, hey, ich kann das nicht mehr. Es ist zu viel für mich. Und dann wird er, wenn er sich umgedreht hat, nach vorne, nach hinten geguckt hat, gesehen haben, dem vor mir geht es auch schlecht. Dem hinter mir, der guckt vielleicht auch schlecht. Oder dann kam von hinten ein motivierender Spruch oder so. Hey, super, ne, lass mal kurz. Oder lass mal kurz eine Pause machen. Ich glaube, es ist ganz viel gegenseitige Rücksichtnahme. Nehmen, also ja, Empathie am Ende auch. Wahrnehmen, wie es dem anderen geht. Wahrnehmen, was der andere gerade braucht. Und ja, noch ein bisschen Kapazitäten dafür haben, das auch zu tun. Und ich glaube, das war es, was am Ende ausgemacht hat. Es ist so, wie du gesagt hast, jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, jeder hat unterschiedliche Trainingszustände. Der eine ist eben ein Bergläufer, der sich gerade auf den Trans-Elbern-Run vorbereitet. Der andere ist ein Familienpapa mit zwei Kindern, der 70 Stunden die Woche arbeitet. Der nächste hat vielleicht auf der Arbeit gerade gar nicht so viel zu tun und kann sehr viel Sport machen oder der nächste geht gerne ins Fitnessstudio oder hat gerade mit seinem Verein viel zu tun. Da gibt es 100 Dinge, die einen bewegen, die unterschiedlich sind, die differieren. Und das kriegt man nie zusammen. Und das muss auch nicht das Ziel sein, sondern einfach nur wahrnehmen, wie geht es dem anderen, was braucht er gerade und ganz viel Rücksichtnahme. Und das würde ich von einem fremden Team eher nicht erwarten. Und das hat mir gerade in diesem Team so gut gefallen, auch bei der letzten Tour schon.
Das ist übrigens der Unterschied zwischen Gruppe und Team, per Definition, was du gerade beschrieben hast. Das Team hat ein gemeinsames Ziel und in einer Gruppe habe ich nicht zwingend das gleiche Ziel. Na, also in der Gruppe kann das sein, dass der eine sagt, ich will um jetzt auf den Berg und der andere sagt, mir geht es hier um Gesundheit und Naturerleben. Und schwuppdiwupp hast du zwei verschiedene Ziele. Und im Team aber Führungskraft, wir hatten darüber gesprochen im Vorgespräch. Ich habe einige Bergsteiger im Freundeskreis und die reagieren immer relativ empfindlich, wenn auf LinkedIn irgendjemand schreibt, meine fünf Learnings aus dem Bergsteigen. Und die sind da schon so super sensibel bei dem Thema. Und trotzdem merke ich einfach, wie es float, während wir sprechen, dass es sich direkt anbietet, die Parallelen zu ziehen. Und Matthias, kannst du für dich so ein bisschen sagen, wo du für dich Parallelen gefunden hast?
Ja, danke, Daniela. Ja, ich sehe es genauso wie du und auch ich roll die Augen, wenn jemand, ne, hier das erste Mal auf einen Berg gestiegen und haut dann gleich seine ersten 10 Floskeln, ne, die Must-Haves zum Thema Führung und Bergsteigen, wie findet das zusammen raus? Nichtsdestotrotz habe ich meine Parallelen da für mich gezogen. Ich hatte auch einfach sehr viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und durch die Ereignisse, die ich dir ja auch geschildert habe, sind mir manche Dinge bewusster geworden, über die ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe. Wie zum Beispiel, was ist denn jetzt, wenn kein Flugwetter ist? Und wie kriegen wir den Mann vom Berg? Ne? Und dem geht es immer schlechter. Ja, und ich glaube, man hat dann gar nicht mehr so viel Zeit, ne, bis es einem richtig, richtig schlecht geht. Und der Zustand wird ja nicht besser. Und wenn es dann den anderen auch noch schlecht geht, ist dann schwierig. Und ja, das hat mich einfach dazu gebracht, ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Außerdem am Lago Maggiore war auch sehr viel Zeit, noch drauf zu schauen. Und ich habe mir über die Gemeinsamkeiten von Führung und Bergsteigen tatsächlich Gedanken gemacht. Das Thema Zielorientierung hast du schon angesprochen. Wir haben ein Teamziel gehabt. Wir hatten das Ziel, gemeinsam etwas zu machen. Bergsteigerisch hatten wir natürlich auch Ziele. Da hatten wir ein A-Ziel, das stand fest. Wir wollen da hoch, wir wollen auf die Hütte und auf die Hütte. Das haben wir erreicht. Und alles andere ist so wetterabhängig. Das kannst du nur konzeptionieren. Und das hatten wir. Wir hatten aber auch ein B-Ziel, ein C-Ziel, ein D-Ziel, ein E-Ziel. Und das war alles mit drin. Das gemeinsam zu machen, war unser zentrales Ziel. Es war klar definiert und wir wollen da hoch, wir wollen dorthin. Und das Erreichen des Gipfels, ja, aber nicht um jeden Preis. Ne? So wie wir steigen jetzt sofort wieder ab, wenn das sein muss. Ne? Wir hatten einen Fokus darauf. Aber um dieses Ziel zu erreichen, dass wir dort hochkommen, musste jeder über sich ein bisschen hinauswachsen, jeder auf seine Art. Und ja, das muss man strategisch angehen, wie Führung auch. Man muss das planen und natürlich braucht es auch ein Durchhaltevermögen. Für den einen braucht es ein Durchhaltevermögen, sich zurückzunehmen. Für den anderen braucht es Durchhaltevermögen, sich immer wieder voranzutreiben. Und als Führungskraft musst du das genauso. Musst dir auch klare Ziele setzen, musst den Weg dahin planen, musst dir auch Nebenziele eröffnen. Du musst das, was du willst, kommunizieren. Das muss man ja auch visualisieren und anderen Leuten zeigen können. Und das ist so das Thema Zielorientierung. Ja, man muss auch Menschen motivieren, diese Ziele mit dir zu erreichen. Das ist so die Parallele zum Thema Führung und Zielorientierung und Bergsteigen.
Gekriegt hast du mich gerade bei dem Verständnis füreinander bezüglich der unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und da habe ich gerade gemerkt, da hat es bei mir so, da habe ich sofort so ein paar Beispiele im Kopf gehabt, wo ich das beobachtet habe als Coach, das manchmal zu Problemen führt, weil wir sind ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Ne? Jeder will seine Freiheit und sich bestmöglich selbst verwirklichen. Und dann hast du in so einem Team, in einer Organisation das Thema, dass eben nicht jeder in deiner Geschwindigkeit unterwegs ist. Und die einen brauchen für die Dinge mehr Zeit, sind aber dadurch vielleicht auch gewissenhafter. Und die anderen, die sagen, hey, hier, jetzt sei mal effizient und druck auf den Kessel und lass uns das umsetzen, denk nicht so viel
Ärmel drüber hoch.
Nach. Ja, ja, genau. Ja. Pragmatisch, los. Und der andere prüft noch theoretisch die letzten Optionen, ob das wirklich wasserdicht ist. Ja. Und letztendlich braucht es ja alle. Ich hatte neulich einen Klient da, der ist in der Wirtschaftsprüfung und der ist schon ein großer Skeptiker und ich würde ihn jetzt nicht als den Optimist schlechthin bezeichnen. Aber dann habe ich so ein schönes Zitat gelesen und das habe ich dann mit ihm geteilt, dass es eben, es braucht die Optimisten und die Pessimisten. Die Optimisten erfinden das Flugzeug und die Pessimisten den Fallschirm. Und das fand ich... Ja, und das fand ich so gut, ja. Und vielleicht ist das bei den Geschwindigkeiten eben vielleicht auch, und du hast gesagt, letztendlich dieses Zurückhalten oder zurückgehalten werden hat dir sogar was gebracht am Ende des Tages. Und dann, das fand ich eigentlich echt super schön, danke. Also vielleicht kann das Bild uns manchmal auch ein bisschen helfen, wenn wir mal wieder denken, oh, hey.
Ja, wie du sagst, man braucht beide Seiten. Es ist in allem immer irgendwo auch was Gutes drin verborgen, was am Ende, was man vielleicht noch gar nicht weiß. Ja.
Ja, und auch wie seid ihr mit Konflikten umgegangen? Das würde mich noch interessieren.
Tatsächlich ist es zu keinem großen Konflikt gekommen. Also das war das. Der einzige wirklich, also wenn ich es überhaupt Konflikt nennen mag, ist dieses Zurückweisen des Egos. Ne? Mhm. Dieses, ich will kein Heli. Ne? Stopp mal. Ne? Dein Ego kommt nach ganz hinten. Ne? Hier geht's um dich. Hier geht's um dein Leben. Ne? Und wenn der Heli möglich ist, dann kommt der Heli. Ja, und ja, das ist ja im Prinzip, da ist kein Konflikt. Das ist den Spiegel hochgehalten, nichts anderes. Du kämpfst dir gerade gegen dein Ego. Und dieses hinter sein eigenes Ego zurücktreten. Und das war sofort gemacht. Also in diesem Team war das überhaupt kein Problem. Ich glaube nicht, dass es da zu großen Konflikten kam. Oder das Essen. Auch da hat man gemerkt, ne, der Unterschied zum Ausdauersportler, der sehr, sehr viel Sport macht, auch in den Bergen. Ich weiß ganz genau, was ich essen muss. Ne? Ich glaube, das Thema Transalpine Run werden wir heute eh nicht mehr schaffen. Und werden wir uns mal für eine spätere Folge aufheben. Aber da ist es ja zum Beispiel auch wichtig. Ich weiß genau, wann ich etwas zu essen brauche. Und anstatt da einen Konflikt rauszumachen, ja, habe ich halt Riegel nach vorne geschmissen. Ne? Ich hatte genug Riegel. Ja, und habe sie dann, da macht, hat keiner einen Konflikt rausgemacht. Das war dann also. Und dann hat man auch gegessen. Das war dann okay. Da hätte man jetzt auch einen Aufstand machen können. Aber warum? Was hätte das gebracht? Fürs gemeinsame Ziel nichts.
Schön. Für das gemeinsame. Ja, jetzt hast du selber gesagt, den Transalpine Run machen wir heute nicht mehr. Ich war auch so mit Blick auf die Uhr, wir wollten 30 bis 45 Minuten machen. Jetzt sind wir ein bisschen drüber und haben aber ehrlich gesagt nur über den Gletscher gesprochen. Jetzt machen wir halt Folge 1 und Folge 2 zu den Themen. Wir haben es jetzt halt zeitnah eine Folge, wo ihr noch von Transalpine Run von Matthias erfahrt, denn ich finde, das ist durchaus hörenswert oder gesprächswert. Ihr seid Vierte gesamt geworden und mehrmals auf Platz 3 gelandet bei den Tagesetappen. Sag ich das jetzt falsch, Matthias?
Ja, Vierte gesamt in unserer Kategorie. Ne? Also wir sind insgesamt...
Ja, Entschuldigung, bei den Männern im Team. Also als Männerteam.
Bei den Mastermännern, genau. Wir sind 16. gesamt. Ja. Von rund 207 Teams sind wir 16. gesamt geworden. Und da sind wir auch eigentlich die ganze Zeit gelaufen. Hatten zwei Podiumsplätze, zweimal den dritten Platz. Und in unserer Kategorie sind wir vierte Mastermänner geworden. Und das, also ich bin da super stolz drauf. Es war völlig anders geplant. Und daher ist das alles richtig so. Das war nie der Plan. Und das war richtig toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Und da würde ich mich sehr freuen, darüber zu sprechen. Ja.
Wir machen es kurz und bündig. Für alle, die Lust haben, kommt zurück, hört in die nächste Folge rein. Wir haben sie jetzt ausreichend angeteasert. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft immer, wenn man beim Podcast, beispielsweise bei Apple Podcast, eine Bewertung da lässt, dann wird man höher gerankt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel mit den sozialen Medien. Lasst Liebe da. Danke, Matthias, an dich.
Ja, ganz lieben Dank, Daniela. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.